Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff sind heute wieder Thema, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Die EMA hat sich gerade dazu geäußert und die Gesundheitsminister der Bundesländer beraten heute unter anderem über noch ausstehende Zweitimpfungen. Außerdem berichten wir über die Grünen. Am 19. April soll der Vorschlag kommen, ob Robert Habeck oder Annalena Baerbock für die Kanzlerschaft ins Rennen gehen soll. Und wir schauen ins Ausland. In der Türkei wurden zahlreiche Militärs als Putschisten zu langen Haftstrafen verurteilt. Und in der Ostukraine spitzt sich die Lage weiter zu. In Deutschland wird der AstraZeneca-Impfstoff momentan nur noch für über 60-Jährige empfohlen, weil in seltenen Fällen vor allem bei jüngeren Frauen Hirnthrombosen aufgetreten sind, die teilweise auch tödlich waren. Die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde, und die WHO hatten den Impfstoff weiterhin für alle Altersklassen empfohlen, wollten sich aber noch mal genauer die Daten angucken. Heute am Nachmittag hat sich die EMA dann wieder geäußert und sie bleibt dabei, weiterhin eine uneingeschränkte Empfehlung für AstraZeneca. Peter Kapern berichtet.
169 Fälle von Blutgerinnselbildung im Zusammenhang mit dem Anti-Corona-Impfstoff von AstraZeneca hat es in der Europäischen Union gegeben. Das weisen die Daten aus, die der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vorliegen. Und das bei insgesamt 34 Millionen verabreichten Dosen dieses Impfstoffs. Ein Zusammenhang sei nicht auszuschließen, sagte EMA-Chefin Ima Cook in Amsterdam. Aber es handelte sich um sehr seltene Vorfälle.
Our Safety Committee has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects.
Und deshalb, so Cook weiter, habe das Sicherheitskomitee der EMA die Einschätzung bestätigt, dass der Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffes bei der Vermeidung von Covid-Erkrankungen die Nebenwirkungen überwiegt. Im Klartext, die Europäische Arzneimittelbehörde hält AstraZeneca auch nach der jüngsten Datenanalyse für einen sicheren Impfstoff, der ohne Einschränkungen eingesetzt werden kann.
It's very important that we use the vaccines that we have available to us. We need to beat this pandemic.
Es sei sehr wichtig, dass wir die Impfstoffe, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen, so Cook. Wir müssen die Pandemie schlagen. Allerdings soll die Bildung von Blutgerinnseln in die Liste der bekannten Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln aufgenommen werden. Bei maximal einer von 100.000 Anwendungen komme es zu dieser Komplikation, die tödlich verlaufen kann, so Sabine Strauß, die Vorsitzende des EMA-Sicherheitskomitees.
The reporting rate is approximately one in 100.000 or even a little bit higher. That would reflect the risk. And based on that information, we ask national vaccination authorities, they can make up their minds on who they would like to vaccinate with which kind of vaccine.
Auf der Grundlage dieses Risikos sei es nun die Aufgabe der nationalen Impfbehörden festzulegen, welche Personengruppen mit welchem Impfstoff geimpft werden sollen, so Strauß weiter. Die EMA allerdings empfiehlt keine Anwendungsbeschränkung, trotz der Berichte, wonach überwiegend jüngere Frauen von den Blutgerinnselbildungen betroffen seien. Die Häufung dieser Fälle bei Frauen unter 60 lässt sich nach Ansicht der EMA-Wissenschaftler nämlich zum Teil mit der unterschiedlichen Anwendung des Impfstoffes in den EU-Mitgliedstaaten erklären. So wird AstraZeneca in manchen Ländern ausschließlich an unter 60-Jährige verimpft. Zudem sei in einigen Ländern die Zahl der geimpften Frauen deutlich höher als die der geimpften Männer. Nun sind also die Mitgliedstaaten am Zug. Sie hatten in den letzten Wochen als Reaktion auf die Berichte über die Nebenwirkungen und auf anfänglich fehlende Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen höchst unterschiedliche Regeln für die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffes aufgestellt. Die portugiesische Ratspräsidentschaft hat deshalb die Gesundheitsminister der EU-Staaten kurzfristig zu einer Videoschaltkonferenz eingeladen. Die Beratungen über den Umgang mit den jüngsten Erkenntnissen der EMA laufen im Moment. Es geht um eine Vereinheitlichung der Anwendung des Impfstoffs. Die britische Regierung hingegen hat bereits reagiert. In den vergangenen Wochen hatten Minister der Johnson-Regierung der EU und ihren Mitgliedstaaten immer wieder vorgeworfen, den Impfstoff von AstraZeneca, der an der Universität von Oxford entwickelt worden war, schlechtreden zu wollen. London hatte hingegen am unbeschränkten Einsatz des Impfstoffes festgehalten. Bis heute. Da hat die britische Impfkommission beschlossen, AstraZeneca nur noch über 30-Jährigen zu verabreichen.
Informationen von Peter Kapern aus Brüssel. Armin Laschet hat die Ostertage zum Nachdenken genutzt und das Ergebnis war sein Vorschlag eines Brücken-Lockdowns, wieder eine neue Wortschöpfung. Dieser Vorschlag hat nicht unbedingt nur Zustimmung gefunden, aber man kann zumindest sagen, er hat weitere Diskussionen ausgelöst. Nicht nur über die jetzt gebotenen Maßnahmen, sondern auch über Machtfragen in der Union. Frank Kapellan berichtet.
Armin Laschet ringt um seine Reputation, als er das Impftempo in NRW lobt, fahren Autos hinter ihm in ein Drive-In-Zentrum. Das nordrhein-westfälische Schwelm hat sich das in den USA abgeschaut. Impfen im Vorbeifahren, es geht voran, das ist Laschets Botschaft. In wenigen Wochen schon könnten 40% der Deutschen geimpft sein und bis dahin bräuchten wir das, was der Ministerpräsident einen Brücken-Lockdown nennt.
Das war die Anregung, die ich am Montag ja mit sehr vielen Vorschlägen noch einmal unterlegt habe. Die Perspektive, dass wir sehr schnell aus der Pandemie rauskommen, geht besser, wenn wir schnell, hart und klar uns jetzt noch mal alle zusammenraufen.
Rückendeckung bekommt der CDU-Chef von höchster Stelle. Angela Merkel hatte ihn unlängst noch kritisiert, weil er die Corona-Notbremse nicht ziehen wollte. Jetzt springt ihm die Kanzlerin über ihre Sprecherin zur Seite. Ulrike Demmer verweist auf die deutlich ansteigende Belegung der Intensivbetten.
Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen, einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames, bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig.
Im Deutschlandfunk warnt auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus davor, sich von den leicht gesunkenen Infektionszahlen blenden zu lassen. Die seien allein den Feiertagen mit weniger Testungen geschuldet.
Wir werden sehen, dass die Infektionszahlen dann auch entsprechend wieder steigen werden. Also insofern ist Handlungsbedarf und es ist auch insofern Handlungsbedarf, als jetzt die Entscheidung getroffen werden muss, wie es nach den Osterferien mit den Schulen und auch mit den Kitas weitergeht.
In München positioniert sich unterdessen Laschets Kontrahent im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union. CSU-Chef Markus Söder war anders als der CDU-Vorsitzende immer schon für härtere Lockdown-Maßnahmen. Folglich begrüßt auch der bayerische Ministerpräsident den Ruf nach strengeren Kontaktbeschränkungen.
Ein nationaler Lockdown müsste von allen beschlossen werden. Ich bin sehr offen, wenn wir es gemeinsam tun, weil alles, was gemeinsam getan wird, auch eine ganz große Wirkung hat.
Auf eine gemeinsame Linie deutet allerdings wenig hin. Armin Laschet ist mit seinem Drängen auf eine vorgezogene Bund-Länder-Konferenz gescheitert. Nicht einmal alle CDU-geführten Länder halten die für sinnvoll. Das Saarland etwa hält an Öffnungen fest. Laschet sieht den Widerstand vor allem auf SPD-Seite, etwa bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Ich bin ja, was den Brücken-Lockdown betrifft, ähnlich ratlos, wie es Kollegen aus anderen Bundesländern sind. Wir wissen nicht genau, was ist damit gemeint.
So bleibt dem Schwelmer Impfzentrum ein etwas ratlos wirkender NRW-Ministerpräsident zurück. Sein Vorstoß zu einem sogenannten Brücken-Lockdown hat ihm im Kampf um die Kanzlerkandidatur nicht zu einem Befreiungsschlag verhelfen können. Dass Markus Söder weiter im Rennen ist, hat der in der Sendung Lanz gestern Abend noch einmal bewiesen. Dass sein Platz in Bayern und allein in Bayern sei, das will er so nicht mehr unterschreiben.
Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht. Wenn es eine Regierung gibt mit der Union, bin ich als CSU-Vorsitzender auch automatisch eingebunden in jeden Koalitionsausschuss. Das heißt, man muss überall mit uns rechnen.
Söder ringt mit Laschet um die Merkel-Nachfolge, stichelt gerne mal gegen den Nordrhein-Westfalen und setzt doch alles daran, den Eindruck zu erwecken, als ginge es immer nur fair und sportlich zu.
Kurz vor der Sendung hat er mir auch noch meine SMS geschrieben. Ich sagte, dass ich heute bei Ihnen in der Sendung bin. Er sagte mir, ich soll friedlich sein. Das will ich auch auf jeden Fall machen. Wir schätzen uns ja auch.
Markus Söder war das im Beitrag von Frank Kapellan. Und es klang schon an bei der Union, da wird gerade jeder Vorschlag von Armin Laschet oder Markus Söder auch immer unter dem Aspekt gesehen. Ist das jetzt ein Versuch der Profilierung? Wie wirkt sich das auf die Kanzlerkandidatur aus? Wer es am Ende in der Union machen wird, da kann man im Moment nur spekulieren. Bei den Grünen, da haben Annalena Baerbock und Robert Habeck, die Vorsitzenden, immer sehr den Teamgedanken in den Vordergrund gestellt, haben sich permanent gegenseitig gelobt und gesagt, dass kein Blatt zwischen sie passt. Aber jetzt kommt wohl die Stunde der Wahrheit. Am 19. April will der Vorstand einen Vorschlag machen, wer von den beiden Kanzlerkandidat werden soll. Klaus Remme beobachtet das für uns. Was weiß man denn abgesehen von diesem Datum bereits?
Frau Schulz, wie Sie sagen, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen der Union und den Grünen. In beiden Parteien muss man sich einigen, muss man einen Kandidaten, eine Kandidatin finden. Es ist völlig klar, dass es in der Union ein Mann sein wird. Das ist bei den Grünen nicht so. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hatte immer schon gesagt, dass diese Entscheidung bei den Grünen zwischen Ostern und Pfingsten fallen werde. Die meisten hatten damit gerechnet, dass man sich nach Ostern nicht mehr viel Zeit lassen würde. Und so ist es jetzt auch. In 12 Tagen, am 19. April, wird der Grünen-Bundesvorstand einen Vorschlag machen für den Parteitag, der dann im Juni entscheidet. Aber allen ist klar, dass die eigentliche Entscheidung im Zwiegespräch zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock fallen wird. Das ist so häufig gesagt worden. Sie beiden wurden zahllose Male gefragt in den vergangenen Monaten, wer von beiden es machen wolle. Beide haben Anzeichen gegeben, dass sie Ambitionen haben. Wie es ausgeht, wir werden uns da einige Tage gedulden müssen.
Sie sagen mal, wir werden uns da einige Tage gedulden müssen, aber kann man vielleicht schon so ein bisschen absehen, wer von beiden da gerade die Nase vorn hat?
Also die Frage wäre vor 2 Jahren eindeutig zu beantworten gewesen, nämlich Robert Habeck hatte einen deutlichen Startvorteil. Er war sehr viel bekannter als Annalena Baerbock, doch sie hat es in den vergangenen 2 Jahren geschafft, sich da heranzukämpfen auf Augenhöhe. Sie wird gelobt ab ihrer Sachkompetenz in diversen Politikfeldern. Und insofern ist die Sache so eindeutig nicht mehr. Am häufigsten wird Robert Habeck zitiert, als er Mitte März in einer Anne-Will-Sendung gesagt hatte, wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich mache es, weil ich eine Frau bin, dann hat sie es, dieses Zugriffsrecht. Aber weder Annalena noch ich argumentieren so, so hieß es danach. Also die Kriterien scheinen nicht völlig klar. Das größte Manko aus Sicht Annalena Baerbocks ist sicherlich ihre fehlende Regierungserfahrung. Ob das so schwer wiegt, dass sie eine Kandidatur zurückstellt, da bin ich nicht ganz sicher. Wenn man die Umfragen zu Rate zieht, auch da ergibt sich kein eindeutiges Bild, denn wenn man die Deutschen nach der Kanzlerpräferenz fragt, dann schneiden beide im Vergleich zu möglichen Gegenkandidaten etwa gleich ab, nämlich deutlich stärker im Vergleich zu Olaf Scholz und auch Armin Laschet, deutlich schwächer im Vergleich zu Markus Söder.
Und wie ist da jetzt das genaue Prozedere? Also wenn da jetzt am 19. April dieser Vorschlag kommt, dann sagen Sie, ist das im Grunde fest, da wird der Parteitag nichts mehr dran ändern.
Das ist wohl wahr. Ich war gespannt darauf, ob man dies am 19. April nun in einer größeren Veranstaltung über die Bühne gehen lässt. Das Ganze wird natürlich pandemiebedingt virtuell erfolgen. Es wird ein Vorschlag sein, den sich der Grünen Bundesvorstand zu eigen macht. Ich sagte es, im Juni entscheidet der Parteitag. Aber was immer Robert Habeck und Annalena Baerbock absprechen, ist sicherlich dann für die Entscheidung programmiert.
Informationen waren das von Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio. Besten Dank dafür. Um Unternehmen anzulocken, konkurrieren Staaten weltweit mit niedrigen Steuersätzen, man könnte auch Steuerdumping sagen. Und multinationale Konzerne, die nutzen das für sich, indem sie ihre Gewinne einfach dahin verschieben, wo die Steuern dann am niedrigsten sind. Jetzt ist etwas passiert, das man durchaus als Kehrtwende in der internationalen Steuerpolitik deuten könnte. Die USA haben sich nämlich für eine globale Mindeststeuer ausgesprochen. Und das war heute auch Thema beim Treffen der G20-Finanzminister. Theo Gerst mit den Details.
Bei der Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen aus der Digitalwirtschaft kommt Zug in den Kamin. Im Sommer könnte die Einigung stehen, die sich nach den Beratungen der Finanzminister der 20 größten Industrie- und Schwellenländer G20 abzeichnet. Finanzminister Olaf Scholz ist mit dem jetzt erreichten Stand der Dinge hoch zufrieden.
Das ist ein großer Durchbruch. Ich bin deshalb so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr, dass wir endlich dieses wichtige Vorhaben durchsetzen. Die Mindestbesteuerung für Unternehmen ist ein ganz wichtiger Beitrag gegen den Dumpingwettbewerb zwischen den Ländern, der nicht zu was Gutem führen kann und der nach dieser großen Krise und ihren riesigen finanziellen Aufwendungen auch nicht mehr möglich ist. Es kann nicht so sein, dass diejenigen, die einen großen wirtschaftlichen Vorteil haben, nicht zur Finanzierung des Gemeinwesens und auch zur Finanzierung der Krisenfolgen beitragen.
Möglich gemacht haben den Durchbruch die USA. Janet Yellen, die US-Finanzministerin, hatte vor einigen Tagen vorgeschlagen, weltweit einen Mindeststeuersatz von 21% zu vereinbaren. Zuvor hatte Donald Trump im Weißen Haus 4 Jahre lang eine Hinhaltetaktik praktiziert und so dafür gesorgt, dass es international nicht voranging. Unter Joe Biden weht jetzt ein anderer Wind, dies aber auch, weil die USA selbst neue Einnahmen brauchen, um die Konjunkturprogramme gegen die Pandemie zu finanzieren. US-Finanzministerin Janet Yellen in der Übersetzung von NTV.
Es geht darum, sicherzustellen, dass die Regierungen über stabile Steuersysteme verfügen, die ausreichende Einnahmen erzielen, um in wesentliche öffentliche Güter zu investieren und auf Krisen zu reagieren. Und dass alle Bürger die Last der Finanzierung der Regierung gerecht teilen.
Bis zur endgültigen Einigung im Sommer müssen die Unterhändler allerdings noch viele Details klären. Nicht nur die Frage, ob der Steuersatz bei 21% liegen wird. Noch schwieriger ist die Antwort auf die Frage, 21 oder x% von was. Die Bemessungsgrundlage der neuen Mindeststeuer ist wesentlich komplizierter festzulegen. Im Kern laufen alle Vorschläge darauf hinaus, dass Konzerne, anders als seit über 100 Jahren, nicht mehr hauptsächlich dort besteuert werden, wo sie ihren Sitz haben, sondern auch dort, wo sie ihre Geschäfte betreiben. Was gut klingt, weil Amazon und Co. damit hierzulande oder in der EU mehr Steuern zahlen dürften, könnte wegen der Gleichbehandlung gerade für eine exportstarke Nation wie Deutschland als Schuss nach hinten losgehen. Deutsche Konzerne wie Siemens oder VW leben vom Geschäft, das sie in China oder den USA machen. Sollten sie dort künftig ähnlich behandelt werden wie Amazon, Google und Co. hierzulande, dürften sie in Deutschland weniger Steuern zahlen. Aus deutscher Sicht muss deshalb verhindert werden, dass die Einnahmeverluste daraus am Ende nicht größer werden als das Steuerplus, auf das man bei den Digitalkonzernen schielt.
Theo Gehrs über die Pläne eines internationalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen. Wenn Amnesty International seinen Bericht zur Lage der Menschenrechte vorstellt, dann wird darin Jahr für Jahr immer wieder deutlich, wie groß die Zahl der Menschen auf der Welt ist, die unter Gewalt leiden, unter Verfolgung, Diskriminierung und auch unter massiver Armut. Die Corona-Pandemie, so geht es aus dem diesjährigen Bericht hervor, die verschlimmert die Menschenrechtslage noch einmal und da stehen nicht nur Autokratien am Pranger, sondern auch westliche Staaten. Panayotis Gavrilis berichtet.
Besonders verschlechtert hat sich die Situation für Frauen, sagte Generalsekretär von Amnesty Deutschland Markus Nbeko in einer Online-Pressekonferenz.
Insgesamt wurden besonders Schutzbedürftige oftmals alleingelassen und das betrifft insbesondere auch Frauen und Mädchen. Amnesty International stellte in vielen Regionen einen Anstieg von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt fest. Gewalt gegen Frauen, einschließlich Ehrenmorden und häuslicher und sexualisierter Gewalt, nahm weltweit deutlich zu.
In mindestens 83 der 149 im Bericht erfassten Länder, also 56%, hätten staatliche Pandemiemaßnahmen vor allem marginalisierte und besonders verletzliche Gruppen diskriminiert, so Beko weiter.
Das beinhaltet die oftmals prekäre Seesituation von Flüchtlingen und Migrantinnen, die sich in allen Weltregionen verschärfte. Viele strandeten an Grenzen, waren gezwungen, ohne das Notwendigste im Freien zu leben oder mussten in unzureichenden Lagern wie im griechischen Moria ausharren. Sie waren weltweit einer besonderen Gefährdung durch Covid-19 ausgesetzt.
Auch bei der Verteilung der Impfstoffe ginge es nicht gerecht zu, kritisiert Amnesty. Vor allem ärmere Länder bekämen kaum Impfstoffdosen ab. Die globale Pandemie habe schonungslos die Schwächen der internationalen Zusammenarbeit offenbart, so die Menschenrechtsorganisation. Die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Verteilung von Impfstoffen auch an ärmere Länder sei von Russland und den USA unterminiert worden. Reiche Länder horteten Impfstoffe, Unternehmen weigerten sich, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe zu lockern, so der Bericht. Zudem hätten mehr als 90 Länder Exportbeschränkungen für medizinisches Gerät, Schutzausrüstung, Pharmaprodukte, Nahrungsmittel und andere Waren verhängt. Und wer im Gesundheitswesen arbeitet, sei häufig schutzlos alleingelassen worden, heißt es. So starben im vergangenen Jahr weltweit mindestens 17.000 Beschäftigte in diesem Sektor, ein Großteil in Südamerika. Doch auch unabhängig von der Corona-Pandemie gehen Regierungen mit exzessiver Gewalt gegen zivilgesellschaftliche Gruppen vor, sagt Markus Nbeko.
In Hongkong, Belarus, Venezuela oder Russland blieben Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht massiv eingeschränkt. Behörden gingen teilweise gewaltsam gegen friedliche Demonstrierende vor. Auch zahlreiche Staaten verschärften nationale Sicherheitsgesetze. diskriminierten bewusst Minderheiten begingen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Auch in Deutschland bestehe Handlungsbedarf, etwa beim Schutz vor Rassismus und bei Kontrollmechanismen für die Polizei, so Maria Scharlau, Rechtsexpertin bei Amnesty International Deutschland.
Der Anspruch auf Aufklärung rechtswidriger Polizeigewalt ergibt sich aus dem Menschenrecht auf Gesundheit und Leben. Damit dieser menschenrechtliche Anspruch Realität wird, sind effektive, unabhängige Untersuchungsmechanismen auf Bundes- und Länderebene nötig. Sie müssen sicherstellen, dass Vorwürfe ernster, mutmaßlicher Polizeigewalt lückenlos aufgeklärt werden.
Bis auf wenige positive Ausnahmen gibt der Bericht keinen Anlass, auf eine weltweite bessere Menschenrechtslage zu hoffen. Vielmehr sei die Pandemie eine Gesundheitskrise und damit auch eine Krise der Menschenrechte, so Amnesty.
Panayotis Gavrilis war das über die Menschenrechtslage während der Corona-Pandemie. Von den gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Ostukraine hatte man jetzt lange nichts mehr gehört. Tatsächlich war es wohl auch verhältnismäßig ruhig die letzten Monate, obwohl die vereinbarte Waffenruhe auch immer wieder gebrochen wurde. Jetzt gibt es aber eine neue Eskalation. Die Kämpfe nehmen massiv zu und die Ukraine selbst drängt auf eine Mitgliedschaft in der NATO. Gesine Dornblüt fasst die Situation zusammen.
In der Ostukraine gehen die Verletzungen des Waffenstillstands weiter. Nach Meldungen der ukrainischen Armee sind seit Anfang der Woche 5 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Im ukrainischen Fernsehen beschrieb ein Regierungssoldat die angespannte Lage. Wir sehen ständig die Drohnen unserer Feinde. Sie kommen nachts und tagsüber, kommen unseren Stellungen aber nicht sehr nahe, weil sie Angst haben, dass wir sie abschießen. Auch Zivilisten bekommen die Auswirkungen des anhaltenden Krieges wieder verstärkt zu spüren. Nach dem Beschuss einer Pumpstation waren bis zu 50 Ortschaften im Donbass ohne fließend Wasser. Im Laufe des Tages wurde mit der Reparatur begonnen, die Arbeiten sind aber wegen der unruhigen Lage gefährdet. Am Nachmittag traf sich die trilaterale Kontaktgruppe mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der OSZE zu einer Videokonferenz, um über eine Rückkehr zur Waffenruhe zu beraten. Angesichts der russischen Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim ist international die Sorge gestiegen, dass der Krieg in der Ostukraine erneut eskalieren könnte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow stellte in Moskau heute klar, dass ein Abzug der Truppen derzeit nicht geplant ist. Die russischen Truppen befinden sich dort auf dem Territorium der Russischen Föderation, wo man es für notwendig und zweckmäßig hält. Und sie werden dort so lange bleiben, wie es unsere militärische Führung und der Oberbefehlshaber für sinnvoll erachten. Der Außenminister Litauens, Gabrielius Landsbergis, kündigte heute an, er wolle den Partnern in der NATO vorschlagen, der Ukraine schnell einen Membership Action Plan anzubieten, den Fahrplan für eine NATO-Mitgliedschaft. Landsbergis reagierte damit auf entsprechende Forderungen der ukrainischen Führung. Die Ministerin für die europäische und euroatlantische Integration der Ukraine, Ola Stefanischina, betont: Der Weg der Ukraine in die NATO ist eines der wichtigsten Elemente der regionalen Sicherheit und der Stabilität in der Region und in unserem Land. In Washington hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gestern Abend zurückhaltend auf den Wunsch der Ukraine nach einer schnellen Aufnahme in das Bündnis reagiert. Wir diskutieren das schon länger mit der Ukraine. Wir unterstützen sie sehr. Wir arbeiten gemeinsam daran, eine Destabilisierung zu verhindern. Aber über eine Aufnahme in die NATO muss die NATO entscheiden. Ähnlich äußerte sich heute eine Sprecherin der Bundesregierung. Die Ukraine sei ein sehr geschätzter Partner der NATO, aber weitere Schritte hinsichtlich einer Mitgliedschaft stünden derzeit nicht an, hieß es in Berlin.
Gesine Dornblüt über die militärische Eskalation in der Ostukraine. Seit dem mutmaßlichen Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016 gehen Erdogan und die türkische Justiz noch massiver gegen politische Gegner vor. Heute sind in einem riesigen Prozess gegen angebliche Putschisten die Urteile gefallen. Knapp 500 Menschen waren da angeklagt und viele Offiziere wurden jetzt zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Aydoğan Makasçı.
Es ist der Schlussstrich unter einen Marathonprozess. Fast 250 Verhandlungstage seit Oktober 2017 und Ermittlungen gegen fast 500 Angeklagte. Im Fokus die ehemalige türkische Präsidentengarde, Klägeranwalt Serhat Yilmaz. Das Regiment der Leibwächter des Staatspräsidiums war ein Ort, wo der Putsch geplant wurde, wo detailliert daran gearbeitet wurde, wie und an welchen Orten der Putsch durchgeführt werden soll. Yilmaz war für das Präsidialamt vor Gericht erschienen. Daneben hatte unter anderem auch die Intendanz des Staatssenders TRT geklagt. Der war in der Nacht des Putschversuchs von über 100 Soldaten eingenommen worden. Eine Nachrichtensprecherin wurde gezwungen, eine Erklärung der Putschisten zu verlesen. Gegen 22 hochrangige ehemalige Kommandanten verhängte das Gericht dafür lebenslange Haftstrafen. Klägeranwalt Alatin Varol. Diese Urteile sollen ihnen eine Lektion sein. Die Täter haben die höchsten Strafen bekommen, die unsere Gesetze vorsehen. Wenn es die Todesstrafe gegeben hätte, dann hätten sie auch die bekommen. Auch Freisprüche gab es am Ende des Tages für rund 200 einfache Soldaten, denen nicht nachgewiesen werden konnte, am Putsch beteiligt gewesen zu sein. Angehörige oder Anwälte von ihnen wollten sich nach dem Urteil aber nicht äußern.
Der Völkermord in Ruanda vor 27 Jahren wird als das wohl größte Versagen der Vereinten Nationen gesehen. Ungefähr 800.000 Menschen, hauptsächlich aus der Bevölkerungsgruppe der Tutsi, wurden damals auf brutalste Art und Weise ermordet. Und die internationale Staatengemeinschaft hat dem weitgehend tatenlos zugesehen. Eine französische Historikerkommission hat nun die Rolle Frankreichs dabei aufgearbeitet und schreibt Frankreich eine politische Mitverantwortung, aber keine Mittäterschaft zu. Bettina Rühl und Sabine Wachs haben sich mit dieser Analyse und auch mit den Reaktionen darauf beschäftigt.
2019 hatte der französische Präsident Emmanuel Macron ein Team von Historikern beauftragt, die Rolle Frankreichs im Genozid von Ruanda zu untersuchen. Unter der Leitung des Genozidexperten Vincent Duclair haben sie mehr als 2 Jahre lang tausende Akten und Dokumente in bislang nicht zugänglichen französischen Archiven zusammengetragen, gesichtet und ausgewertet. Mehr als 1000 Seiten Bericht haben Duclair und sein wissenschaftliches Team verfasst. Sie kommen zu dem Schluss:
La France aura accru la dictature.
Frankreich hat die Diktatur gestärkt. Frankreich hat den ethnischen Rassismus des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana und sein gewalttätiges Regime bedingungslos unterstützt und hat damit dazu beigetragen, dass es zum Genozid kommen konnte. Frankreich trage eine enorme politische Mitverantwortung am Völkermord. Der Bericht gilt schon jetzt als historisch, auch wenn die Historiker Frankreich keine Mittäterschaft am Genozid zuweisen. Ngabo Valéry, der Überlebende des Völkermords, findet das nicht genug. Er hat grundsätzliche Zweifel an dem Bericht. Irgendein anderes Land hätte die Leitung übernehmen sollen oder eine unabhängige Organisation, aber nicht Frankreich.
Heading this commission, not the French.
Der ruandische Historiker Tom Ndahiro forscht seit Jahren zum Völkermord, auch zur Rolle Frankreichs darin. Der Bericht der französischen Historikerkommission sei für sich allein noch nicht die ganze Wahrheit, kritisiert Ndahiro. Dennoch lobt er ihn.
They made a very great step.
Frankreich hat einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Es ist ein riesiger Schritt, wenn der Präsident eine Kommission einsetzt und die am Ende sagt, die eigene Regierung trägt eine furchtbare Verantwortung für den Genozid. Aber natürlich sind sie etwas zu kurz gesprungen, indem sie behaupten, mit Täterschaft können wir nicht feststellen. Andererseits ist das Wort Verantwortung schon stark genug.
But the word responsibility itself is strong enough.
Ab Juni 1994 führte Frankreich in Ruanda eine Militäroperation namens Operation Turquoise durch. Sie war vom UN-Sicherheitsrat mandatiert worden und sollte Flüchtlinge und Zivilisten in Ruanda schützen. Zeugen brachten in den vergangenen Jahrzehnten schwere Vorwürfe gegen die französischen Soldaten vor. Sie hätten die Völkermörder geschützt und ihnen die Flucht aus Ruanda ermöglicht. Das belegt eine diplomatische Note aus dem Jahr 1994, die kurz vor Erscheinen des Abschlussberichtes der Historikerkommission in den Archiven auftauchte, veröffentlicht von einem unabhängigen Historiker, der nicht Teil der Kommission war. Auch die Historikerkommission hat das Dokument bearbeitet. Allerdings müsse man diese Note in einem Gesamtzusammenhang betrachten, erklärt Kommissionsleiter Vincent Duclair. Die Vereinten Nationen hatten noch keine Anweisung gegeben, mutmaßliche Mittäter zu verhaften. Wenn man Personen verhaften will, braucht es einen rechtlichen Rahmen. Nur dann kann man sie ins Gefängnis stecken. Aber wie hätte das damals gehen sollen, in einem Land, in dem es so viele Mittäter gab? Die französische Armee stand unzähligen mutmaßlichen Tätern gegenüber. Sie musste auch vorsichtig sein. Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid, aber auch das gehört zur Realität.
Mit diesem Beitrag gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, heute unter anderem zur Debatte um eine globale Mindeststeuer für Unternehmen und zur Kanzlerkandidatur bei den Grünen. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.